Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Abenteuer in der Welt und im Kopf. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich habe das Vergnügen für Sie, diese Vortragsreihen im Studium Generale montagsabends zu organisieren. Mache das, glaube ich, jetzt in der, lassen Sie mich rechnen, 17. oder 18. Folge. Ich bin nicht mehr ganz so sicher, also seit rund 10 Jahren. Und wenn Sie sich interessieren für das, was bisher geschah, dann möchte ich Sie auf was Nettes aufmerksam machen. Wir haben auf den Internetseiten der Hochschule Konstanz, wenn Sie dort bei den Studiengängen Kommunikationsdesign schauen, dann haben wir da die Vorträge der letzten 17 Reihen in Ton dokumentiert. Die können Sie dort anhören, die können Sie runterladen auf Ihren Rechner, auf Ihren Abspielgerät, was auch immer Sie da haben und nutzen und das zu jeder erdenklichen Mußestunde sich zu Gemüte führen und sich daran erfreuen und das Ganze sogar für lau. Sie zahlen keinen Pfennig Gebühr. Wo findet man das sonst noch? Also, vielleicht mögen Sie es nützen. Es gab eine ganze Menge spannende Reihen und spannende Vorträge und die meisten finden Sie dort. Nun aber zu unserem heutigen Abend. Wir haben zu Gast Herrn Harald Kirchner und Harald Kirchner finden Sie, glaube ich, bei fast allen Vortragsreihen, die wir gehabt haben, über diese rund 10 Jahre hinweg vertreten. Was sollten Sie über Harald Kirchner wissen? Also ich sage nur das, was man in solchen Situationen über jemanden sagt. Ich weiß noch mehr von ihm, aber das sage ich nicht. Wir kennen uns seit Studienzeiten, deswegen könnte ich jetzt auch abendfüllend Anekdoten erzählen, aber darum sind Sie ja nicht gekommen. Also, was sollten Sie wissen? Harald Kirchner hat studiert Philosophie und Germanistik. Er hat volontiert beim Hörfunk damals, war es noch der Süddeutsche Rundfunk damals in Stuttgart, der heute ja mit dem damaligen Südwestfunk vereint als Südwestfunk unterwegs ist und sich auch das Medium Fernsehen leistet. Und genau dort ist er heute tätig und seit vielen Jahren. Harald Kirchner ist als politischer Redakteur tätig, Reporter, Korrespondent bei der Sendung, die derzeit mal wieder heißt Landesschau aktuell. Ich bin mittlerweile wieder im richtigen Rhythmus. Ich war immer ein Semester hinterher. Mal heißt es Baden-Württemberg aktuell, mal Landesschau, mal Landesschau Baden-Württemberg aktuell, wie auch immer. Also Landesschau aktuell heißt es. Dort können Sie Herrn Kirchner häufig Bericht erstatten sehen über politische Themen aus dem Landtag und so weiter. Und einer seiner Schwerpunkte bei der Berichterstattung ist tatsächlich die Verkehrspolitik. Und das befähigt ihn natürlich, heute über das Abenteuer Eisenbahn zu reden. Und diesem Abenteuer geht er allerdings nicht nur auf politischen Spuren nach, sondern er macht Dokumentarfilme, die Sie in verschiedenen Fernsehsendeanstalten sehen können, bei dem Südwestrundfunk auf Arte und sonstigen Stellen mehr. Und häufig ist da das Format, das er bespielt, die sogenannte Eisenbahnromantik. Und wenn Sie da Fan von sind, dann haben Sie sicherlich schon Filme von Harald Kirchner gehört und gesehen. Heute hören Sie ihn. Ein Vortrag über das Abenteuer Eisenbahn. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.
Ja, guten Abend. Vielen Dank, dass Sie trotz dieses schönen Wetters den Weg hierher gefunden haben. Schön, dass Sie da sind. Abenteuer Eisenbahn, es ist heute ja auch besonders abenteuerlich wieder, weil die GDL hat ja einen Streik angekündigt. Wobei man da jetzt nicht auf den Lokführern rumhaken sollte, es gehören ja immer 2 zu solchen Verhandlungen. Nun ja, aber das wird ein bisschen abenteuerlich, zumindest für die Benutzer demnächst. Aber zum Vortrag, ich habe mich anfangs gefragt, was hat Abenteuer eigentlich mit Eisenbahn zu tun? Denn ein technischer Gegenstand, der auf 2 Schienen fährt, gebunden, reglementiert, man kann nicht mal links abbiegen und eine Abkürzung nehmen, was für sich neu entdecken. Es gibt kaum etwas Reglementierteres auf der Welt als die Eisenbahn. Also warum ist das abenteuerlich? Bei Abenteuer denke ich an das individuelle Erleben. Es geht um das Bewusste, sich einlassen auf unvorhergesehene Ereignisse, verbunden vielleicht auch mit Gefahren, zur Erweiterung des eigenen Erfahrungsschatzes, das Erleben, des neuen Entdecken, eben etwas, wovon man hinterher erzählen kann. Trifft das auch auf die Eisenbahn zu? Ich glaube in gewisser Weise ja, und ich will es an einem Beispiel versuchen zu illustrieren. Am 28. Dezember 1879 verließ um 17.20 Uhr ein Zug das schottische Brontisland. Es war der Anschlusszug von der Fähre aus Edinburgh und der Zug sollte nach Dundee fahren. 2 Stunden später sollte er ankommen. Die Fahrt verlief auch völlig planmäßig, ohne besondere Vorkommnisse. Allerdings tobte ein ungewöhnlich heftiger Sturm über Schottland ein, wie es bisher kaum gegeben hat. Der Zug fährt trotzdem pünktlich, er ist schon fast am Ziel, 3 Kilometer hat er noch vor sich. Und das ist der spektakulärste Teil dieser Strecke, es ist nämlich die Tay Bridge. Tay Bridge war damals die längste Brücke der Welt, 3 Kilometer lang, erst 1,5 Jahre zuvor eröffnet worden, also der Stolz der Schotten. Es war ein kleines Weltwunder. Knapp 30 Metern Höhe querte der Fluss diesen Tay, der bei Dundee eben schon eine Art Fjord ist. Es ist quasi schon Meer, Ebbe und Flut zerren an dieser Brücke. Der Zug erreicht also die Brücke, bremst auf Schrittgeschwindigkeit ab. Das tut er normalerweise dort. Grund dafür ist die Zugsicherung. Denn der Stellwerksbeamte, das war damals Thomas Barclay, der händigt dem Lokführer David Mitchell einen Stab aus. Das war das Sicherungsmodell, das heißt nur, es gab nur einen Stab, wer den Stab hatte, der durfte über die Brücke rüber. Übrigens ein sehr zuverlässiges Sicherungsmodell, ich habe das selbst noch erlebt auf walisischen Nebenbahnen in den 80er Jahren, da gab es das noch, da gab der Lokführer den Stab oder der kriegte den Stab vom Fahrdienstleiter rein und gab ihm dann an der nächsten Haltestelle, am nächsten Block wieder ab. Ein sehr zuverlässiges System. Lokführer Mitchell nimmt den Stab und beschleunigt auf 25 Meilen. Das war die Höchstgeschwindigkeit, die dort erlaubt war. Barclay wird von dem Sturm fast weggeblasen, als er zurück in sein Stellwerk klettert. Und per Telegraph meldet er seinem Gegenüber an der anderen Flussseite, dass der Zug unterwegs ist und auf der Brücke. Der Kollege von Barclay, John Watt, guckt eine Weile dem Zug nach und sagt, er sieht die Lichter nicht mehr. Und einen Feuerschein hat er gesehen. Und er sagt seinen Kollegen Barclay, Blödsinn, dein Zug passiert nichts, du, es ist halt bei schlechtem Wetter, sieht man schlecht. Aber nach einer Weile kommt keine Rückmeldung von der Nordseite. Man telegrafiert hektisch rüber und man stellt fest, dass das geht gar nicht durch, da ist keine Verbindung mehr. Auch auf der Nordseite wartet man auf den Zug, war es überfällig, taucht nicht auf. Man versucht zu telegrafieren, es geht nicht. Man kann sich keinen Reim drauf machen, aber man ahnt schon, was passiert sein könnte. Schließlich macht der Lokdisponent James Roberts von Dundee aus sich auf den Weg auf die Brücke, auch er wird fast weggeweht, kriecht dann auf allen Vieren voran ein paar hundert Meter weit. Und dann blickte er in einen Abgrund. Die Brücke fehlte und auch der Zug war weg. Ich kann Ihnen mal ein Bild von dieser Brücke zeigen. Ups, hier. Na, kommt da was? Aha, das ist die Brücke. Das ist die Brücke. Und so sieht sie ohne nach dem Unglück aus. Das Tay Bridge Disaster war eines der spektakulärsten Eisenbahnunglücke überhaupt. Alle 75 Insassen des Zuges kamen bei dem Sturz in den Tay ums Leben. Es war ein Schock weltweit, das kühnste Bauwerk, Prachtstück britischer Ingenieurskunst, das erst 1,5 Jahre alt war, es war nicht mehr. Schon vor dem Bau der Brücke gab es Stimmen, die warnten, der Bau einer solchen Brücke sei unmöglich und es gab einen weiteren Vorwurf, der damals durchaus trotz allem technischen Fortschritt noch Gewicht hatte. Ein solches Bauwerk war eine Herausforderung Gottes. Das zählte durchaus. Was ganz genau auf dieser Brücke passiert ist, weiß man bis heute nicht. Klar ist aber, dass die Ursache eine Mixtur aus Konstruktionsfehlern, Baumängeln und Wartungsmängeln war. Völlig unterschätzt wurde die Windlast. Das war auch das Ergebnis einer parlamentarischen Untersuchung. Neben dem Schock über das Desaster gab es dann auch noch die zynische Begleitmusik vieler Prediger, die sich dann bestätigt fühlten und sagten, naja, hätte man so ein Ding nicht gebaut. Und aus heutiger Sicht der zynische Gipfel war, einige Prediger gaben auch den Fahrgästen eine Mitschuld an dem Ganzen, denn dieser Zug war an einem Sonntag unterwegs, auch eine Form der Gotteslästerung. Der Konstrukteur der Brücke war Thomas Bautsch, der zuvor für den Bau der Brücke geadelt worden war und er wurde nun für dieses Unglück verantwortlich gemacht. Ganz so einfach ist es nicht, da kann man stundenlang über dieses Thema erzählen, aber ich gehe so weit nicht. Aber was macht das Eisenbahnunglück zum Beispiel aus für das Thema Abenteuerlust? Ist es diese Verbindung nicht schon fast geschmacklos? Ich sage, es hat mit der Hybris zu tun, die auch ein Element des Abenteuers ist. Die Selbstüberschätzung, die Herausforderung der Natur, dieses Selbstbewusste, wir machen es trotzdem, das ist Abenteuer und genau das steht für die Geschichte der Eisenbahn insgesamt. Theodor Fontane hat über das Tabridge Disaster eine Ballade geschrieben, die genau dieses Moment der Hybris aufnimmt und in einer Strophe heißt es, und wie es rast und ringt und rennt, wir kriegen es unter, das Element. Und weiter heißt es, Tant ist das Gebilde von Menschenhand. Genau diese Geisteshaltung, dieses Herausfordern steht am Anfang des Baus der Tabridge und es steht auch dafür, wie es weiterging. Nur wenige Tage nach dem Unglück sagte der Chef der Eisenbahngesellschaft, es wird wieder eine Brücke gebaut. Und so geschah das auch. Wenige Jahre später wurde eine neue direkt daneben aufgebaut und die steht bis heute und wird betrieben. Die Lokomotive übrigens, die 1879 in den Fluss gestürzt war, wurde geborgen. Moment da, ich habe auch von dieser Lok ein Bild. Schauen wir mal, was haben wir sie denn? Na, hier ist sie. Das war die Lok, die hat man gehoben. Und sie fuhr danach noch 40 Jahre weiter. Und die Lokomotivführer haben sie Diver genannt, Taucher. Ja. Ich meine, mit der Eisenbahn hat sich die gesamte moderne Gesellschaft auf ein Abenteuer eingelassen. Die Erfindung der Eisenbahn wurde mit der Erfindung des Buchdrucks gleichgesetzt. Die Eisenbahn hat das Leben der Menschen radikal verändert, und zwar in allen Bereichen. Die Mobilität, die Ökonomie werden revolutioniert, sogar eine politisch neue Zeit der internationalen Völkerverständigung erwarteten viele. Und noch etwas ganz Entscheidendes. Das Empfinden von Raum und Zeit verändert sich massiv und das Ganze geschieht auch noch in kürzester Zeit. Die Eisenbahn entfesselt einen ungeahnten Pioniergeist. Man stelle sich vor, die erste Alpenüberquerung über den Semmering in Österreich wurde gebaut, doch es gab noch nicht einmal eine Lokomotive, die über diese Strecke fahren konnten. Stellen Sie sich das heute mal vor, jemand würde eine Bahnstrecke planen und sogar schon beginnen zu bauen und es gäbe nicht die Lokomotive, die über diese Strecke fahren könnte. Das wäre heute als ein ökonomischer Wahnsinn. Das ist übrigens auch der Anknüpfungspunkt zum Titel. Der Wahnsinn hat Methode. Ich will in diesem Vortrag zunächst über die Entstehung des Eisenbahnwesens sprechen. Das war die sicher spannendste Periode und dann die Entwicklung bis heute schildern. Zum Schluss möchte ich dann noch auf die Herausforderungen von heute kommen und dabei könnte man natürlich auch auf diesen Unterschied zwischen den Begriffen Abenteuer und abenteuerlich kommen. Also, zur Entstehung des Eisenbahnwesens. Angefangen hat das Ganze zu Beginn des 19. Jahrhunderts in England. In den Bergwerken wurde Kohle schon immer auf kleinen Wagen transportiert, die auf Schienen liefen, von Hand gezogen oder von Pferden. In diesen Bergwerken gab es auch Dampfmaschinen, die aber als Pumpen eingesetzt worden waren, um vor allem Wasser aus den Schächten zu holen. 1804 kam dann Richard Trevithick auf die Idee, diese Dampfmaschine auf Räder zu stellen und auf Gleise. Und damit hat er die erste Dampflokomotive gebaut. Diese Dampflokomotive funktioniert auch ganz gut. Allerdings sind die Schienen noch etwas brüchig. Das hatte man noch nicht im Griff. Deshalb endete die erste Dampflok wieder als Pumpe. Wirklich interessant wird es ab 1825, aber von da ging es ab wie im D-Zug. 1825 wurde die erste richtige Eisenbahnstrecke eröffnet, und zwar zwischen Stockton und Darlington. Die Strecke wurde von George Stephenson, von dem Herrn haben wir auch noch ein Bildchen. Schwupps. Jawohl. George Stephenson geplant, gebaut und realisiert, insgesamt auch mit Lokomotiven versehen. Der Zug hatte seit der Jungfernfahrt sage und schreibe 36 Wagen schon, immer in mehr als der Hälfte saßen Menschen, obwohl das damals allerdings nicht als reine Gaudi betrachtet wurde, denn es ging einfach nur um den Transport von Kohle. Rund 25 Kilometer pro Stunde war der Zug schnell. Die erste funktionierende Eisenbahnlinie war die Initialzündung für die fast explosionsartige Entwicklung des Eisenbahnwesens. Apropos Explosion, auch das gehört zum Abenteuer Eisenbahn dazu. Es war die Gefahr, denn bereits 1828 explodierte der Kessel der ersten Dampflok-Locomotion. Dabei wurde der Lokführer getötet und der Wasserpumper verkrüppelt, also erste Dampflok Stockton-Darlington. Das Spannende ist die Geschwindigkeit der Entwicklung. Man hat nach der Eröffnung nicht ein paar Jahre herumprobiert, wie sich das neue Verkehrsmittel bewährt. Allein die Möglichkeit, eine Dampfeisenbahn zu bauen, hat die Menschen so beflügelt, dass überall Pläne für den Bau von Eisenbahnen entstanden sind. Schon bevor der erste Zug zwischen Stockton und Darlington fuhr, wurde 1823 die Liverpool-Manchester Railway Company gegründet. Knapp 60 Kilometer sollte diese Strecke werden. Die ursprüngliche Idee war, diese Bahnlinie mit Dampfmaschinen zu betreiben, aber stationären und Seilwinden, um so die Wagen zu ziehen. Aber Stephenson konnte die Betreiber, also die Planer eigentlich, noch mal betrieben haben sie ja noch nichts, davon überzeugen, dass es eigentlich Dampfloks auf Rädern sein sollten, also selbstfahrende Maschinen. Und das funktionierte auch. Das führte 1829 zu dem legendären Rennen von Rainhill. Dort sollten verschiedene Hersteller ihre Dampflokomotiven präsentieren. Genau wurde beschrieben, was die können sollten. Zum Beispiel sollten sie das Dreifache ihres Gewichts ziehen können und sie sollten durchschnittlich eine Geschwindigkeit von 16 Kilometern pro Stunde erreichen. Außerdem sollten sie auch zwei Sicherheitsventile besitzen. Man hatte also relativ schnell aus der ersten Kessel-Explosion gelernt. Das Rennen gewonnen hat George Stephensons Lokomotive Rocket. Bei einer anderen war unter anderem der Zylinder explodiert, also der Betrieb der Lokomotiven dadurch ist abenteuerlich. 1830 wurde dann tatsächlich die Strecke Liverpool-Manchester in Betrieb genommen. Es war die Verbindung einer Hafenstadt mit einer Industriemetropole, also das Wesen der Industrialisierung, die Verknüpfung von Transport und Herstellung in bisher ungeahnter Dimension. Auch diese Bahnlinie war ursprünglich nur für den Güterverkehr vorgesehen, aber zur Überraschung der Betreiber war der Personenverkehr äußerst lukrativ. Tatsächlich fuhren zuerst regelmäßig Personenzüge. Erst mit einer noch stärkeren Lokomotive kam der Aufschwung der Güterzüge. Auch das eine Entwicklung, die sich irrsinnig schnell vollzog, nämlich im ersten Betriebsjahr schon. Die Strecke selbst besaß alles, was es an außerordentlichen Neuerungen der Ingenieurskunst damals zu bestaunen gab. Die Strecke begann am Hafen von Liverpool und verschwand dann erst einmal in einem 2 Kilometer langen Tunnel unter der Stadt. Dann folgte ein rund 3 Kilometer langer Geländeeinschnitt, also eine künstliche Schlucht, die 21 Meter tief war. Es gab einen rund 150 Meter langen Viadukt, der über 20 Meter hoch war. Insgesamt wurden 64 Brücken gebaut. Eine der größten Herausforderungen war aber ein Moor. Das konnte man nicht trockenlegen. Was hat man gemacht? Man hat über die ganze Strecke Pfähle eingeschlagen und einen Damm aufgeschüttet, um dieses Moor zu überqueren. Diese Massierung an Kunstbauten auf relativ kurzer Strecke, das war so enorm, dass die Strecke eine wirkliche Sensation war. Und diese Strecke ist heute noch in Betrieb. Ich habe mal das hier, das war die Eröffnung, das ist, glaube ich, einer dieser Viadukte. So sah das damals aus. Ich habe da noch was, wo man diesen Einschnitt auch sehen kann. Moment mal. Na, wo haben wir ihn? Er war, na, hier, der Anfang, das da. Hier sieht man auch diese Einschnitte, also gewaltige Bauwerke schon sehr früh in dieser Zeit. Es war eine völlig neue Art, einen Verkehrsweg anzulegen. Straßen folgten dem Landschaftsprofil. Um einen Berg fuhr man herum oder man fuhr oben drüber, aber die Eisenbahn fuhr mitten durch in einen Tunnel. Einschnitte und Bahndämme zerteilten die Landschaft, das industrielle Verkehrsmittel Eisenbahn unterwarf also sogar die landschaftlichen Gegebenheiten dem menschlichen Willen. Die Eisenbahn schuf ihre eigene Landschaft, weil sie möglichst gerade und möglichst eben verlaufen sollte, um eben den Vorteil des günstigen Reibungswiderstandes zwischen Rad und Schiene auszunutzen. Ähnlich kühn trassierte Transportlinien haben zuvor eigentlich nur die Römer mit ihren Aquädukten geschaffen. Für die Menschen damals war das eine Revolution. Diese mit ihren Tunnels, Brücken, Dämmen und Einschnitten neu kreierte Eisenbahnlandschaft hat auch die Wahrnehmung des Reisens verändert. Ein Reisender schrieb 1833, wir kommen in die Aushebung am Mount Olive. Hier hat man die Eisenbahnstrecke 70 Fuß tief und etwa 15 Fuß breit durch soliden Felsen geschlagen. Mehrere Brücken verbinden die gegenüberliegenden Seiten. Sie erscheinen uns, die wir uns unten in der Tiefe bewegen, wie aus einer anderen Welt. Ich komme auf dieses ganz neue Empfinden bei der Eisenbahnreise später noch zurück, denn diese ganze sinnliche Wahrnehmung hat sich offenbar verändert. Übrigens, es gab auch gleich bei der Eröffnung natürlich wieder einen spektakulären Unfall. Der Parlamentsabgeordnete William Huskinson ist während eines Unterwegshaltes ausgestiegen, er ist auf das Parallelgleis gegangen und wollte den Herzog von Wellington im Zug begrüßen. Er übersah die Rocket, die auf dem anderen Gleis daherfuhr, und wie das heute auch noch so üblich ist, man unterschätzt das, der Mann wurde überfahren, starb dabei. Übrigens auch heute noch eine der meisten Unfallursachen auf Bahngängen, man unterschätzt das. Also ich bin selbst in Österreich mit auf Nebenbahnen, auf Führerständen mitgefahren, teilweise unbeschrankte Bahnübergänge, und da sieht man Autofahrer quasi kurz davor noch, die versuchen da herüberzurutschen. Also völliger Wahnsinn. Also nach wie vor hat der heranbrausende Zug eine offenbar wenig durchschaubare archaische Urgewalt. Aber zurück zur rasanten Entwicklung der Eisenbahn. Es gab, wie gesagt, nicht die Entwicklung, erst eine Strecke, dann die nächste. Nein, es lief simultan und eben, wie gesagt, explosionsartig. Man sprach damals vom regelrechten Eisenbahnfieber. In Deutschland entwickelte der Ökonom und Eisenbahnpionier Friedrich List die Idee eines ökonomisch sinnvollen Netzes. Und zwar bereits 1833, also 2 Jahre bevor in Deutschland überhaupt die erste Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth fuhr. Da zockelte der Adler, der übrigens auch aus der Werkstatt von Stevenson stammte. Strecke war nur 6 Kilometer lang, eher ein Demonstrationsobjekt. Und der Kern des deutschen Eisenbahnwesens entstand dort, wo List es auch vorhergesehen hat, nämlich in Sachsen zwischen den Städten Leipzig und Dresden. Die 116 Kilometer lange Strecke wurde 1839 eröffnet. Ich will mal ein paar Zahlen nennen, um diese Revolution des Verkehrs auch deutlich zu machen. Reisegeschwindigkeit hat sich gegenüber der Postkutsche schon in der Frühphase auf ein Drittel verkürzt. Aber es ging nicht nur um die Geschwindigkeit, die Mobilität insgesamt hat sich verändert. Die Menschen reisten plötzlich in einem kaum gekannten Ausmaß, auch hier ein paar Zahlen. Im Jahr 1839 benutzten im Monat Mai zwischen Augsburg und München 339 Personen die Postkutsche. 1840 wurde die Bahnstrecke eröffnet und ein Jahr später fuhren im Monat Mai 31.622 Passagiere. Also es ist gewaltig. Ganz ähnlich auf der Strecke Mainz-Frankfurt 1838 nahmen insgesamt, also im ganzen Jahr, 27.500 Personen die Postkutsche. Diesen Wert erreichte die Eisenbahn 2 Jahre später in 14 Tagen. 1843 benutzten auf dieser Strecke circa eine Dreiviertelmillion Menschen den Zug. Damit hat sich die Passagierzahl etwa um das 300-fache vergrößert. Das Eisenbahnnetz entwickelte sich ähnlich. In Deutschland gab es 1835 die besagten 6 Kilometer, 1860 waren es bereits 11.600 Kilometer, 1912 waren es 58.000 Kilometer. Also gewaltig. Bereits die erste richtige Fernstrecke zwischen Liverpool und Manchester war technisch sehr anspruchsvoll, ich habe es beschrieben. Aber damals dachte man bereits an mehr. Für den europäischen Handel waren die Alpen ein riesiges Hindernis, aber bereits 1854 konnte man mit der Eisenbahn darüber fahren, und zwar in Österreich am Semmering, ich habe es erwähnt. Ganz am Anfang habe ich auch von dieser Bahnlinie gesprochen, die eben ohne Lokomotive gebaut wurde. Es war eben dieser Semmering, diese Bahnlinie hat es auch in sich, denn bisher gab es eben keine vergleichbare Gebirgsstrecke. Hier muss erst einmal herausgefunden werden, wie trassiert man sowas, wie drückt man einem Gebirge zu Leibe, wie macht man das, wie gewinnt man diese Höhe. Also es musste an Tälern entlang trassiert werden, es wurden Galerien gebaut, ein Scheiteltunnel und so weiter, also spektakulär. Und diese Strecke war eben schon fast fertig und es gab wieder ein ähnliches Rennen wie in Rainhill, wo herausgefunden werden musste, welche Lok sollte es denn nun schaffen. Man hat dem damaligen Eisenbahnfieber schlicht und einfach so bei dem Fortschritt getraut, dass man davon ausging, da wird schon was gebaut sein, wenn wir fertig sind mit der Strecke. Also man muss sich das vorstellen, das ist schon abenteuerlich. 6 Jahre hat es gedauert, bis die Strecke fertig war. Einer der Gründe, sie zu bauen, war übrigens ein politischer. Nach der Märzrevolution gab es auch Unruhen in Wien und die Arbeitslosigkeit war hoch. Die Machthaber wollten nicht so viele unbeschäftigte Arbeiter in der Stadt haben. Man hätte die Strecke früher oder später so oder so gebaut. Es gab allerdings lange Diskussionen um die Finanzierung der Strecke. Das ist ein durchgängiges Motiv. Das war bei allen Strecken so. Die Finanzierung war immer ein Problem. Aber ausschlaggebend war eben, dass man diese Arbeiter aus der Stadt haben wollte. 20.000 Menschen arbeiteten an der Strecke. 90 von ihnen kamen bei Arbeitsunfällen ums Leben. Fast 1.000 starben an Typhus und Cholera. Ich habe auch vom Semmering ein Bildlein. Moment. Das ist ein Bild von heute. Man sieht hier also die Strecken. Man sieht es, wie kühn das da hineingebaut worden ist. Auch dieses ist ein Bild, ich glaube die sogenannte Kalte Rinne, das ist einer der spektakulärsten Viadukte auf dieser Strecke. Für die Landbevölkerung, die mit der Industrialisierung nie in Berührung gekommen ist, war die Eisenbahn schlicht eine Höllenmaschine. Der österreichische Schriftsteller Peter Rossegger beschreibt, wie ein Bauernknecht und sein Patenkind die Semmeringbahn kurz nach ihrer Eröffnung erlebt haben. Zitiere das mal. Pate Jochem, sagte ich leise, hörte nicht so ein Brummen in der Erde? Ja, freilich, Bub, entgegnete er, es donnert was, es ist ein Erdbeben. Da tat er schon ein klägliches Stöhnen. Auf der eisernen Straße heran kam ein kohlschwarzes Wesen. Es schien anfangs still zu stehen, wurde aber immer größer und nahte mit mächtigen Schnauben und Pfustern und stieß aus dem Rachen gewaltigen Dampf aus. Und hinterher, Kreuz Gottes, rief mein Pate, da hängen ja ganze Häuser dran. Und wahrhaftig, wenn wir sonst gedacht hätten an das Lokomotiv, wären ein paar Steirerwäglein gespannt, auf denen die Reisen sitzen konnten, so sahen wir nun einen ganzen Marktflecken mit vielen Fenstern heranrollen und zu den Fenstern schauten lebendige Menschenköpfe heraus. Und schrecklich schnell ging es und ein solches Brausen war, dass einem der Verstand stillstand. Das bringt kein Herrgott mehr zum Stehen, fiel es mir noch ein. Da hub der Pate die beiden Hände empor und rief mit verzweifelter Stimme, Jesus, Jesus, jetzt fahren Sie richtig ins Loch. Und schon war das Ungeheuer mit seinen 100 Rädern in der Tiefe, die Rückseite des letzten Wagens schrumpfte zusammen, nur ein Lichtlein, davon sah man noch eine Weile, dann war alles verschwunden, bloß der Boden dröhnte und aus dem Loch stieg der Rauch. Die Beschreibung klingt eher kurios, aber sie zeigt, dass die Welt selbst für Unbeteiligte abenteuerlicher geworden ist. Die Bahn wirkt bedrohlicher, weil sie eben auch nicht so beherrschbar ist. Man demonstriert eine ungeheure Gewalt, die es damals in freier Wildbahn nicht gegeben hat. Das war auf Fabriken beschränkt, das war nicht außerhalb dieser Fabrikwelt zu erleben, solch eine Urgewalt. Der Bahnbau im Semmering brachte noch ein weiteres neues Phänomen, und zwar den Gebirgstourismus, denn zum ersten war es möglich, knapp 100 Kilometer von Wien entfernt auf 1000 Meter Höhe zu kommen und da eine Sommerfrische zu verbringen. Das entstand das größte Luxushotel Europas, der Panhans, den gibt es heute immer noch. Ich habe da auch gedreht, habe 1998 einen Film über den Semmering gedreht und der Hoteldirektor sagte mir damals, dass nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder Gäste aus Osteuropa gekommen sind, weil der Semmering da einen wirklichen Namen hatte. Also die ganze Wiener Haute-Volée und alles, was sich im Habsburger Reich was leisten konnte, hatte auch Villen dort im Semmering-Gebiet. Also wenn man dort heute hinfährt, das ist fast gespenstisch, etwas ausgestorben. Den Panhans gibt es noch, es gibt ein paar leerstehende Hotels. Und diese Villen, die da aus plötzlich irgendwelchen Wäldern da herausragen. Und es gibt da einen Bahnwanderweg, wo man diese Strecke erleben kann. Also es ist ganz interessant. Natürlich war dieser Tourismus nicht der Sinn und Zweck, sondern das war nur ein Nebeneffekt. Es ging natürlich um die Verbindung von Wien an die Adria nach Triest, eine Handels- und Hafenmetropole. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, und zwar Sinn und Zweck der Eisenbahn. Ursprünglich war es nur darum gegangen, Kohle vom Bergwerk an eine Ladestation, an einen Kanal zu befördern oder direkt zum Meer. Dass man ganze Kontinente mit der Eisenbahn verbinden könnte, ist zunächst niemandem in den Sinn gekommen. Das änderte sich allerdings schlagartig. So schnell wie das Eisenbahnfieber ausbreitete, so schnell entwickelten sich die Fantasien, welche Veränderungen mit dem neuen Verkehrsmittel kommen würden. Sehr früh haben viele über die rein wirtschaftlichen Aspekte hinausgedacht. Die Eisenbahn wird die Gesellschaft insgesamt verändern. Das war sofort klar, als der erste Zug von Stockton nach Darlington gefahren ist. Ich habe bereits Friedrich List erwähnt, Kosmopolit und Visionär, gebürtig aus dem schwäbischen Reutlingen, war ein liberaler Geist, Landtagsabgeordneter, Hochschullehrer. List wurde bekannt mit seiner Idee eines deutschen Zollvereins. Das heißt, er hat schon früh darauf gedrängt, dass die deutschen Kleinstaaten ihre Handelsschranken aufheben und ihre Wirtschaftskraft damit enorm stärken könnten. Also er hat im Prinzip ein Kämpfer für ein deutsches TTIP sozusagen, ein durchdachtes Eisenbahnnetz, das ganz gezielt Metropolen und Wirtschaftsräume miteinander verbindet, war für ihn die natürliche Ergänzung des Zollvereins. Ich habe mal dieses Eisenbahnnetz, das er vorgeschlagen hat, das sah so aus. Das war so seine Idee der Verbindung der Metropolen, die sie wichtig waren. Also man sieht, das waren wirklich Magistralen, die er gezogen hat für alle Zentren. List, ein liberaler Demokrat, musste für seine freiheitlichen Ansichten übrigens in Württemberg auch ins Gefängnis. Moderne Denker hatten es mit den Obrigkeiten hier immer schwer. Heute wird er als Wirtschafts- und Eisenbahnpionier verehrt. Wesentliche Erkenntnisse holte er sich im Exil in den USA, wo der Bahnbau fast noch rasanter vonstatten ging als in Europa. Dort hat man mit der Eisenbahn eigentlich den Kontinent wirklich erschlossen. Es gab kein funktionierendes Straßensystem, sondern man baute die Eisenbahn. Man hat sie ja ein bisschen anders gebaut als in Europa, etwas klappriger teilweise, weil man nicht wusste, verändert sich da vielleicht nochmal was und wir müssen irgendwo anders hinfahren. Man hat auch, weil Arbeitskräfte dort Mangelware waren, aber landbillig, also umgekehrt als in Europa, hat man teilweise eher längere Strecken um Berge herumgefahren. Also man hat ein bisschen anders gebaut, aber mit selber Vehemenz und fast noch schneller als in Europa. Denn eigentlich das Verkehrssystem Amerikas war früher eher ein Wasserstraßensystem. Die großen Flüsse waren mit Kanälen verbunden, also richteten sich die Zentren eher an Wasserstraßen als an normalen Straßen, die es in der Form schlicht nicht gab. Die Eisenbahn hat das revolutioniert. Ein richtiges Autobahnsystem gab es in Amerika eigentlich erst ab den 50er Jahren, was kurios klingt, wenn man heute diese Autonation anguckt. Jo, ja, ich möchte List nochmal zitieren, damit Sie eine Vorstellung bekommen, was für ihn das kommende Eisenbahnzeitalter bedeuten sollte. Er nannte die Eisenbahn die eigentlichen Volkswohlfahrts- und Bildungsmaschinen, die den Interessen der gesamten Menschheit dienlich seien. Emphatisch sprach er von der Eisenbahn als einem Herkules in der Wiege, der die Völker erlösen wird von der Plage des Krieges, der Teuerung und Hungersnot, des Nationalhasses und der Arbeitslosigkeit, der Unwissenheit und des Schlendrians, der ihre Felder befruchten, ihre Werkstätten und Schachte beleben und auch den Niedrigsten unter ihnen Kraft verleihen wird, sich durch den Besuch fremder Länder zu bilden, in entfernten Gegenden Arbeit und an fernen Heilquellen und Sägestaden Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu suchen. Aus heutiger Zeit geradezu romantische Vorstellung, diese Vorstellungen waren nicht völlig abwegig, die Eisenbahn konnte ja sehr segensreich sein, aber sie war natürlich auch schlicht Instrument politischer, wirtschaftlicher, nicht zuletzt militärischer Macht. Mich erinnert Liszt ein wenig an die Propagandisten des Internets, die auch immer von viel Kommunikation und unmittelbarer Meinungsfreiheit und Völkerverständigung sprachen und sich da alles vorstellten. Und heute wissen wir, dass das Internet nicht nur die Freiheit ist, sondern mittels Google und Facebook auch eine Überwachungs- und Manipulationsmaschine, also so ziemlich das Gegenteil von Freiheit. Liszts Ideen wurden Jahrzehnte später verwirklicht, also dieses Eisenbahnnetz gab es natürlich irgendwann und viel mehr, versteht sich. Allerdings ging der Eisenbahnbau zunächst recht planlos vonstatten. Das ist in Deutschland übrigens immer noch so, man sollte es nicht glauben, aber es ist wahr. Die jeweiligen Staaten vergaben Konzessionen an private Unternehmen, die dann die Bahnlinien planten, bauten und betrieben. Allerdings stellte man fest, dass die Eisenbahn von militärischer Bedeutung ja ist, denn in Deutschland hat sich die Staatsbahn durchgesetzt, die auch, was die Organisation anbelangt, militärisch geprägt war. Der Eisenbahnbeamte als Repräsentant des Staates wurde zum geläufigen Bild und auch der Bahnbau folgte oft militärischen Überlegungen. Zum Beispiel war in Preußen der Bau einer Eisenbahn in die entfernten Ostgebiete Ostpreußens lange umstritten und private Investoren fanden sich dafür nicht. Dann hat der Staat eingegriffen, die Bahn war einfach wichtig für militärische Bewegungen. Hier ganz in der Nähe können Sie auch eine rein militärisch motivierte Bahn betrachten, die Wutachtalbahn bei Blumberg. Gesamtstrecke verläuft zwischen Waldshut und Immendingen. Diese Bahnlinie, die auch Kanonenbahn oder eben Sauschwänzlebahn wegen ihrer vielen Kurven und Kehren genannt wird, wurde gebaut, um Truppen zu transportieren, ohne Schweizer Gebiet zu tangieren. Für Personen- und Güterverkehr hat diese Strecke eigentlich sonst keine größere Relevanz. In den 50er Jahren wollte die Bundesbahn sie stilllegen, aber die Bundeswehr hat interveniert und sie wurde relativ aufwendig saniert. Und heute ist sie eine Museumsbahn. Wie eng Militär und Eisenbahn durchaus auch verzahnt sind, kann man heute noch teilweise im ehemaligen Ostblock betrachten. Ich habe mal in Kasachstan, Usbekistan gedreht. Wenn Sie da eine größere Brücke kommen, dann sind da lauter Wachtürme, Suchscheinwerfer, Wachmannschaften. Unter den Brücken sind teilweise Kettenhunde unterwegs. Und selbst wenn man eine Drehgenehmigung hat, muss man gelegentlich auch einem Herrn mit der Kalaschnikow mal $20 zustecken, damit es geht. Also das ist durchaus alles noch sehr stark in militärischer Hand. Eine Drehgenehmigung für die Eisenbahn ist auch was anderes als eine allgemeine Drehgenehmigung zum Beispiel in so einem Staat. Was stellt die Eisenbahn mit den Menschen an? Das ist das weitere Thema, auf das ich kommen will. Es ist mit der gewaltigen, ist der Mensch mit der gewaltigen Beschleunigung überfordert? Ich weise noch einmal darauf hin, schon in der frühesten Phase hat sich die Reisezeit um ein Drittel der Postkutschenreisezeit verkürzt. In den 1830er und 40er Jahren war die Euphorie jedenfalls so groß. Auch Heinrich Heine in seinem Pariser Exil war fasziniert von der Eisenbahn. Er sah die großen gesellschaftlichen Veränderungen, aber ging noch einen Schritt weiter. Heine schreibt in einem berühmt gewordenen Artikel, die Eisenbahn sei ein so bedeutendes Ereignis, dass der Menschheit einen neuen Umschwung gibt, dass die Farbe und Gestalt des Lebens verändert, es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte und unsere Generation darf sich rühmen, dass sie dabei gewesen. Welche Veränderungen müssen jetzt eintreten in unserer Anschauungsweise, in unseren Vorstellungen? Sogar die Elementarbegriffe von Raum und Zeit sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet und es bleibt uns nichts, nur noch die Zeit übrig. In 4,5 Stunden reist man jetzt nach Orléans. Was wird das erst geben, wenn die Linien nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden? Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Türe brandet die Nordsee. Heine schreibt das 1843. Die entscheidende Beobachtung von ihm ist, dass durch die Eisenbahn der Raum vernichtet wird und nur noch die Zeit bleibt. Das ist nicht nur Heines Beobachtung, Liszt beschreibt das ähnlich. Und auch ein englischer Artikel spricht 1839, zitiere, von der allmählichen und schließlichen vollständigen Vernichtung des Raumes und der Entfernungen, von denen man bis jetzt annahm, dass sie die verschiedenen Nationen der Welt auf ewig voneinander trennten. Das Eisenbahnzeitalter brachte tatsächlich eine neue Zeitrechnung. Es gab damals nämlich keine einheitliche Zeit. Zwar hatte man für die Schifffahrt Chronometer entwickelt, die auf der Greenwich Mean Time basierten, aber ganz verschiedene Zeiten in verschiedenen Landstrichen. Man richtete sich halt an der Turmuhr. Bei so geringen Reisezeiten von der Postkutsche war es nicht relevant mit den Zeitzonen. Das war kein Maßstab, der damals, diese Minutengenauigkeit, das gab es nicht. Das war auch letztendlich ein Ergebnis der Eisenbahn. England wurde in jeder Eisenbahngesellschaft eine einheitliche Eisenbahnzeit eingeführt. Das war zunächst aber gar nicht so einfach, weil es keine landesweit synchronen Uhren gab. Uhren, die eine Standardzeit angaben, besaß eben nur die Marine. Ein Zeitzeuge beschrieb, wie das in der Praxis bei einem Zug zwischen London und Dublin ablief. Jeden Morgen händigte der Bote der Admiralität dem diensttuenden Beamten des Postzuges von Euston, also dem Londoner Bahnhof, nach Holyhead eine Uhr mit der genauen Zeit aus. In Holyhead wurde die Uhr den Beamten der Kingston-Fähre übergeben, die sie nach Dublin brachten. Auf dem Rückweg wurde die Uhr in Euston erneut dem Boten der Admiralität übergeben. In Amerika war das noch komplizierter. Dort kooperierten die Bahnlinien, was die Zeit anbelangte, nicht miteinander. Es gab allerdings Bahnhöfe, an denen mehrere Strecken verschiedener Bahngesellschaften zusammenkamen. Das führte dazu, dass in Pittsburgh 6 Uhren nebeneinander hingen, die alle eine unterschiedliche Zeit angezeigt haben. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden Standardzeiten eingeführt. Ich sprach von der Vernichtung des Raumes. Das war durchaus eine neue sinnliche Erfahrung. Allerdings löste diese Erfahrung auch Ängste aus. Bekannt sind die Befürchtungen von Ärzten, dass man bei sagenhaften 45 Kilometern pro Stunde in ein Delirium fallen könnte. Das war natürlich albern. Trotzdem empfanden Reisende den Zug fast wie ein Geschoss. Die Metapher vom Geschoss ist übrigens auch in unserer Zeit wieder aufgenommen worden. Die japanischen Hochgeschwindigkeitszüge wurden Bullet Trains genannt, also Bullet wie Geschoss. Was man allerdings nicht unterschätzen darf, ist, dass die Art und Weise, wie die Welt aus dem Eisenbahnfenster wahrgenommen worden ist, sich radikal veränderte gegenüber dem Blick aus der langsamen Postkutsche. Durch die frühere Langsamkeit war man automatisch mit den Menschen in einem Landstrich in Berührung gekommen. Alle paar Kilometer musste wegen der Pferde gestoppt werden. Der Reisende kam eben deutlicher in Kontakt mit der Landschaft, die ihn umgab. Jetzt war der Landstrich zwischen Start und Ziel zur reinen optischen Kulisse geschrumpft. Der Reisende merkt bei der gleichförmigen, schnellen, maschinellen Bewegung gar nicht mehr, ob er bergauf oder bergab fährt. Durch Tunnels und Einschnitte ist er teilweise abgeschnitten von der Außenwelt. Sie erinnern sich an das Zitat vorher, dass dieser Reisende auf dieser Strecke Liverpool-Manchester sich in einer anderen Welt fühlte. Gleichzeitig huschen durch die hohe Geschwindigkeit Dinge, die nah am Zug sind, schattenhaft vorbei. Der Blick richtet sich deshalb zwangsläufig eher auf das Entfernte, also ganz anders als bei der Postkutsche. Der französische Schriftsteller Victor Hugo schreibt 1837 ganz plastisch: Die Blumen am Feldreim sind keine Blumen mehr, sondern Farbflecken oder vielmehr rote und weiße Streifen. Es gibt keinen Punkt mehr, alles wird Streifen. Die Getreidefelder werden zu langen gelben Strähnen. Die Kleefelder erscheinen wie lange Zöpfe. Die Städte, die Kirchtürme und die Bäume führen einen Tanz auf und vermischen sich auf eine verrückte Weise mit dem Horizont. Ab und zu taucht ein Schatten, eine Figur, ein Gespenst an der Tür auf und verschwindet wie der Blitz. Das ist der Zugschaffner. Eine völlig neue Art der Wahrnehmung, Victor Hugos Beschreibung klingt fast wie die Beschreibung eines LSD-Trips. Übrigens, das mit dem Schaffner, der da außen vorbeihuschte, hat eine rein technische Natur. Es gab keine Durchgangszüge, man saß in Abteilen. Die einzige Möglichkeit, an frühen Zügen entlang zu kommen, war ein durchlaufendes Trittbrett. Und das musste der Schaffner machen. Auch der Begriff D-Zug, den wir irgendwie wahrscheinlich kennen, die Jüngeren den Begriff gar nicht mehr so sehr, der Begriff D-Zug steht für Durchgangszug. Das waren also Züge, die eben nicht nur Abteile, die geschlossen waren, von denen man nur außen rein konnte, hatten, sondern in dem Wagen war neben den Abteilen eben ein Gang, ein Durchgang. Man konnte durch den ganzen Zug gehen. Das war eine ungeheure Neuerung, weil damals die Leute Angst hatten, im Abteil alleine zu sein. Man konnte nicht raus, man wusste nicht, was passiert. Es gab Morde sogar und es gab die große Angst vor dem Abteil. Also eine völlig neue Situation. Die Bewegung war trotz aller Rumpelei verglichen mit einer Kutsche eben sehr gleichmäßig und man fuhr nicht plötzlich um enge Kurven, bremste jäh ab, rasselte den Abhang hinauf oder hinunter. Es gab es in der Form nicht, weil Kurven und Höhenunterschiede für den Eisenbahnreisenden nicht mehr unmittelbar spürbar waren. Die Fahrt wird als leicht glatt, fast wie im Flug beschrieben. Die Schauspielerin Fanny Campbell sagt über Fahrt auf der Liverpool-Manchester-Bahn: Wenn ich die Augen schloss, dann war diese Empfindung zu fliegen durchaus genussvoll und unbeschreiblich merkwürdig in ihrer Art. Trotzdem fühlte ich mich vollkommen sicher und hatte nicht die geringste Angst. Das ging allerdings nicht allen Menschen so. Spannend war auch, dass mit der Technik der Eisenbahn auch Menschen konfrontiert waren, die sie eben nicht nützten. Es waren andere Verkehrsteilnehmer, die Gefahr unterschätzten. Ich habe es beschrieben mit dem englischen Abgeordneten, der überfahren worden war. Bei der Postkutsche konnte der Fahrgast jederzeit an den Kutscher sich wenden und sagen, ich will raus. Das ging da nicht mehr. Das war bei der unaufhaltsamen Eisenbahn nicht möglich. Zum ersten Mal war der Mensch seiner eigenen Technik vollkommen ausgeliefert. Der Zug wurde als eine einzige Maschine begriffen, in der Fahrgast quasi Teil einer Maschinerie geworden ist. Wer im Zug saß, hatte keine Möglichkeit mehr, in das Geschehen einzugreifen. Obendrein waren die Dimensionen der wirkenden Kräfte viel gewaltiger. Einen Zug zum Stehen zu bekommen, ist genauso schwierig, wie ihn anzufahren. Und ein Autor schreibt, es ist wirklich ein Flug und es ist unmöglich, sich von der Vorstellung eines sofortigen Todes aller bei dem geringsten Unfall zu lösen. Bereits zu Anfang habe ich über das Tate Bridge Disaster gesprochen. Es war freilich nicht die erste Katastrophe. Die revolutionäre neue Technik forderte nicht wenige Opfer. Neu war auch, dass für den Passagier die Katastrophe aus heiterem Himmel kam. Ein Zug fährt und plötzlich, ohne jede Vorwarnung, in Sekundenbruchteilen verwandelt sich eine fröhliche Fahrt ins Desaster. Das war zutiefst unheimlich und forderte vom Fahrgast, dass er sich der neuen Maschinerie vollkommen ausliefert. Auch das könnte man als Aspekt des Abenteuers sehen. Die Menschen haben sich allerdings sehr, sehr schnell daran gewöhnt. Ich habe vorher die explosionsartigen Zahlen der Fahrgäste beschrieben. Das heißt, man hat sich daran gewöhnt. Es gab eine Menge Sicherheitsprobleme, die völlig neu waren, mit denen man sich erst einmal vertraut machen musste. Ganz am Anfang dachte man zum Beispiel, dass man mit seinem eigenen Gefährt auf der Liverpool-Manchester-Bahn fahren könnte. Das hat sich allerdings ziemlich schnell erledigt, dass die neue Eisenbahn nicht individuell auf Sicht fahren konnte, war einer der Gründe dafür, dass das Individuelle herausgenommen worden ist, sofort eigentlich. Also es gab nur eine kurze Zeit, in der das stattfinden konnte. Denn auf Sicht fahren kann man nur, wenn man rechtzeitig bremsen kann. Und bei der Eisenbahn ist es so, sobald man ein Hindernis sieht, ist es zu spät. Deshalb wurde auch sehr früh eine Signaltechnik erfunden, um den Verkehr zu regeln. Gleise, Signale, Züge, alles war Teil einer einzigen Maschine. Das war auch das Neue daran. Das eine ließ sich nicht ohne das andere betreiben. Auch heute noch übrigens ein verkehrspolitisches Thema. Mit diesem Argument kämpft die Deutsche Bahn AG darum, ein integrierter Konzern bleiben zu wollen. Argumentation hat was für sich, ist nicht ganz zwingend, aber Rad und Schiene sind einfach enger miteinander verknüpft als der Autoreifen und die Autobahn. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn man einen Neigetechnikzug auf einer Strecke betreiben will, dann kann man den nicht einfach so fahren lassen. Man muss gucken, ist der Oberbau der Gleise ausreichend dafür, weil die Kräfte höher sind, weil die einfach schneller durch die Kurven fahren. Das heißt, es muss angepasst werden, eventuell Signalabstände müssen angepasst werden, bis die Gäubahn auf den Neigetechnikzug, also die Strecke Stuttgart-Singen, ausgebaut worden ist. Das war ein Riesenaufwand. Jetzt fährt er schon seit Jahren nicht mehr, weil auch die Neigetechnik zwischen auch abgeschaltet worden ist. Es waren eh andere Züge. Aber das geht nicht so einfach. Also man kann nicht einfach irgendein Gefährt irgendwo draufstellen und losfahren. Das ist nicht möglich. Aber noch einmal zum Umgang mit der Gefahr. In der Anfangszeit kam es, wie gesagt, zu vielen Kesselexplosionen. Auch das war für Menschen neu, denn Explosionen kannte man aus dem Krieg und nicht aus dem zivilen Leben. Auch das trug dazu bei, dass die Bahn unheimlich und faszinierend zugleich war. Die letzte Kesselexplosion einer Dampflokomotive in Deutschland gab es übrigens 1977 in Bitterfeld mit 9 Toten. Das erste wirklich große Eisenbahnunglück ereignete sich 1842 in Versailles. Etwa 50 Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Auch hier gibt es eine Parallele zu heute. Grund für den Unfall war nämlich ein Achsbruch aufgrund von Materialermüdung. Nur Materialermüdung kannte man damals gar nicht. Das Phänomen war nicht bekannt. Man doktorte eine Weile dran rum, es gab noch weitere Unfälle und schließlich kam man drauf. Das gesamte Materialprüfungswesen hat sich aus diesen Erfahrungen mit der Eisenbahn überhaupt entwickelt. Bei 1875 gab es in Amstetten noch einen Unfall, da ist ein Radreifen gebrochen, ähnlich wie in Eschede. Und das hat zu den sogenannten Wöhlerschen Versuchen geführt, die tatsächlich dann dazu führten, dass man Materialkunde hatte und auch vorher wissen konnte. Übrigens, man ist vor dem Problem auch heute nicht gefeit. 2008 entgleiste in Köln ein ICE im Bahnhof, glücklicherweise, niemand wurde verletzt. Auch dort war es so, dass aufgrund von Materialfehlern ein schnellerer Verschleiß war. Also sowohl Materialfehler, auch schnellerer Verschleiß, stellte man irgendwann fest. Das hatte zur Folge, dass die Deutsche Bahn AG ihre ICE-Flotte, also die Dreier und die ICETs, also die Neigetechnik-ICEs, öfter warten musste. Die Wartungsintervallen waren nach 30.000 Kilometern. Ursprünglich sollte die nur alle 240.000 Kilometer untersucht werden, was auch normalerweise ausgereicht hätte, nur eben mit, ich sage es jetzt einfach mal, mit den schrottigen Achsen ging es halt nicht. Das hat den Bahnbetrieb über Jahre durcheinander gebracht. Das Austauschprogramm neuer Achsen, die neu konstruiert worden sind, die Industrie hergestellt hat, läuft gerade. Also es gibt noch gar nicht alle Züge mit neuen Achsen, das ist ein Prozess, der immer noch läuft. Soweit das Kapitel, was macht die Eisenbahn mit den Menschen? Ich habe jetzt viel von diesen Gefahren gesprochen. Die Eisenbahn ist eigentlich ein sicheres Verkehrsmittel, das muss man schon betonen. Es fahren täglich Millionen Leute mit dem Zug und es passiert herzlich wenig. Also nicht, dass ich da einen falschen Eindruck möchte, keine Panik schüren. Nur am Anfang war das natürlich ein Aspekt, wenn man auf den Begriff Abenteuer kommt, war das eben die Auseinandersetzung mit diesem völlig neuen Verkehrsmittel. Wie ging es weiter? Blieb die Eisenbahn ein Abenteuer? Wie man Züge relativ sicher betreiben kann, das hat man in relativ kurzer Zeit zu bewerkstelligen gelernt und hatte die Technik einigermaßen im Griff, soweit man was im Griff eben haben kann. Und nachdem Ende des 19. Jahrhunderts das Eisenbahnnetz eigentlich so ziemlich fertig war, gab es eine neue Herausforderung. Im Prinzip war Geschwindigkeit dann das neue Abenteuer. Man glauben Sie, fuhr der erste Zug 210 Kilometer, gibt es, raten Sie mal, 210 Stundenkilometer. Wann fuhr das erste Mal ein Zug solch eine Geschwindigkeit?
Anfang des 20. Jahrhunderts in
Indien. Nein. 1914. Fast 1903. Es war ein Drehstromtriebwagen auf der Zossener Militäreisenbahn. Also 1903 war relativ früh. Es gab dann später den Rekordfahrt der Dampflokomotive 05, das war 1936 zwischen Berlin und Hamburg, 200 Kilometer fuhr dieser Zug. Und das versuchten die Nazis natürlich propagandistisch auszunutzen und die Engländer wiederum ließen das nicht auf sich sitzen. Zwei Jahre später fuhr die Lok Mallard auf der Strecke London-Edinburgh, dann 201 Kilometer. Das ist auch, glaube ich, noch der bestehende Rekord für Dampflokomotiven. Auffallend ist, dass aus den USA solche Rekorde eigentlich nicht bekannt sind. Das ist merkwürdig, weil die relativ große Maschinen viel leistungsfähiger als in Europa gebaut haben. Der Unterschied ist allerdings, dass dort private Bahngesellschaften da waren und Rekordfahrten sind teuer und aufwendig. Und damit verdient man kein Geld. Womit man Geld verdient, sind schnelle Verbindungen. Damit haben die geworben. Zum Beispiel der berühmte 20th Century Limited zwischen New York und Chicago. Der warb immer mit Höchstgeschwindigkeiten. Aber da ging es nicht um eine einzelne Lok, sondern es ging um eine Verbindung. Es ging um ein Angebot für Kunden, mit denen man die ködern konnte. Also nicht um das reine Prestige, wir sind die Schnellsten. Vor allem Geschwindigkeit war natürlich ein Thema in den USA. Also es gibt kaum einen berühmten, zumindest von dem leider kein Bild da, aber das finden Sie von, wenn Sie diese Hudson-Lok mit dem Zug, dem 20th Century Limited, googeln. Das ist also eine Ikone auch des Designs von Dreyfus. Also eine gewaltige Maschine, die wirklich Geschwindigkeit verkörpert hat. So. Weltrekordfahrten gab es noch viele, in den 50er Jahren gab es mehrere in Frankreich. Der letzte gültige Rekord von 2007 für Schienenfahrzeuge, also ein Versuchszug, wurde eben auch in Frankreich gefahren. Er liegt bei 574 Kilometern pro Stunde. Magnetschwebebahnen schaffen noch mehr. Einen letzten Rekord möchte ich noch nennen. Und das ist gleichzeitig der Übergang zu meinem letzten Thema, nämlich dem Abenteuer, wie macht man aus dem Verkehrssystem des 19. Jahrhunderts eines für das 21. Jahrhundert. Der Rekord, um den es mir geht, wurde 1963 in Japan aufgestellt. Da erreichte eben ein Bullet Train 256 Kilometer pro Stunde. Das Entscheidende bei diesem Rekord ist nicht, dass es um eine simple Geschwindigkeitsverbesserung eines einzelnen Zuges geht, sondern dahinter steht ein komplett neues Verkehrskonzept. In Japan entstand ein echtes Hochgeschwindigkeitsnetz. Der Name Shinkansen steht nicht allein für den Zug, sondern bedeutet so viel wie Stammstrecke. Er bezeichnet eben das ganze System Hochgeschwindigkeit. Das war wirklich neu. Neben dem Hochgeschwindigkeitsnetz gibt es nach wie vor ein dichtes, schmalspuriges Netz in Japan, auf dem auch Schnellzüge fahren. Wichtig dabei ist, es wurde eine neue Struktur für neue Mobilitätsbedürfnisse geschaffen und die beiden Systeme existieren nebeneinander und ergänzen sich. Sie spielen sich nicht gegeneinander aus, wie das teilweise in Deutschland passiert ist, als die Deutsche Bahn AG vor allem auf den ICE setzte und den Nahverkehr und sozusagen die Mittelverbindungen, das was sogenannte Interregios waren, platt gemacht hat. Da sollten dann entweder die Länder zahlen oder sie wurden einfach nicht mehr gefahren, diese Züge. Kurioserweise hat die Bahn jetzt ein Programm aufgelegt, das glaube ich bis 2032 laufen soll, wo all das eingeführt wird, was man vor ein paar Jahren abgeschafft hat. Ich glaube, ein Zug, ich weiß nicht mehr auswendig, welches ist mir nur aufgefallen damals, als das rauskam, ein Zug, der 2030 wieder kommen soll, der wurde glaube ich letztes Jahr abgeschafft. Ich weiß die Verbindung jetzt nicht mehr auswendig, aber das hatte schon leicht groteske Züge. Ich kenne eigentlich nichts Vergleichbares wie das japanische Eisenbahnsystem, das ist eigentlich so ziemlich das ausgereifteste, was es gibt, nach das präziseste. Man kann in Japan schlicht die Uhr nach diesen Zügen stellen. Übrigens auch etwas, was in Japan anders ist, wenn Sie mit einem japanischen Fernzug unterwegs sind, fahren Sie immer vorwärts. Nicht wie bei uns, wo man vorwärts und rückwärts, jeweils wie die Sitze angefahren sind, oder dass man auch das wunderbare Gefühl hat, man bucht einen Fensterplatz und das hat man ein Brett vor dem Kopf, weil Sitzaufteilung und Fensteraufteilung nichts mehr miteinander zu tun hat. Das passiert einem in Japan nicht. Man fährt vorwärts und hat ein Fenster an der Seite, denn das ist damit abgestimmt. Wenn die an den Endbahnhof kommen, drehen sich alle Sitze um. Entweder bei älteren Zügen manuell, da kommt immer ein Putztrupp durch, der dann alle Sitzbänke umdreht, und in modernen Zügen drehen die sich einfach automatisch um. Also da denkt man durchaus auch an den Fahrgast und auch an einen gewissen Genuss des Reisens, der hier offenbar nicht mehr so im Vordergrund steht. In Europa hat man die Idee des Hochgeschwindigkeitssystems in den 70er Jahren aufgenommen, in Frankreich, der TGV. Das waren die ersten europäischen Züge, die auf speziellen Hochgeschwindigkeitsstrecken unterwegs waren. Wenn ich auf Deutschland blicke, dann komme ich eben auf den Unterschied zwischen den Begriffen Abenteuer und abenteuerlich zu sprechen. In Deutschland war die Bahn eigentlich seit den 60er Jahren ein absolutes Stiefkind der Verkehrspolitik. Und bis heute ist eigentlich keine systematische Planung erkennbar. Es ist wie zu Friedrich Lists Zeiten der Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts. Der Föderalismus ist dem Bahnbau nicht unbedingt förderlich. Das kann ich aus eigener Anschauung sagen. Ich sehe immer wieder im politischen Feld, wie da um Eisenbahnstrecken gefeilscht wird, sowohl im Fern- wie auch im Nahverkehr. Leider kämpfen Landespolitiker immer gern darum, dass Geld ins Land kommt. Sie kämpfen für ihr Land und da sagen viele Politiker, ich habe den Satz oft gehört, Hauptsache Geld bleibt im Land. natürlich leicht absurd, wenn man an Fernverkehr denkt, denn Fernverkehr zeichnet sich dadurch aus, dass er über Ländergrenzen hinausgeht. Also insofern ist es immer ein Ausspielen verschiedener Länderinteressen, die dann vom Bundesverkehrsministerium auch durchaus zu politischen Zwecken bisweilen genutzt wird. Übrigens ist es nicht unbedingt an Parteien gebunden, das machen eigentlich alle so. Positiv muss man sagen, hat sich der Nahverkehr in Deutschland entwickelt. Nach der Bahnreform 1994 ging der in die Obhut der Länder. Die konnten dann plötzlich sagen, wir wollen nicht, dass die Bahn die Strecke dicht macht, wir wollen dort Züge fahren haben. Wenn die Bahnlinie noch da ist, konnte man Nahverkehr einfach bestellen. Und das hat die Landesregierung dann eben subventioniert. Wir zahlen, glaube ich, im Moment 11,20 Euro pro gefahrenen Kilometer beim derzeit gültigen großen Verkehrsvertrag. Stolze Summe, jetzt macht man eine Ausschreibung und dann soll es billiger werden. Übrigens noch ein Kuriosum der deutschen Verkehrspolitik. Die Deutsche Bahn AG muss ja kräftig Gewinn machen. Der wird an den Bund abgeführt, glaube ich, 500 Millionen sind immer im Haushalt veranschlagt, teilweise auch 800 Millionen. Und Geld wird natürlich wieder zurück in die Länder gepumpt, damit die den Nahverkehr bezahlen können, den sich die Bahn bezahlen lässt. Also ein etwas merkwürdiges Kreislaufsystem, das da in der Finanzierung läuft. Also, Hochgeschwindigkeitsstrecken wurden in Deutschland sehr unzusammenhängend gebaut. Es begann mit Hannover-Würzburg. Diese Strecke wurde 1988 in Abschnitten bis 1991 eröffnet. Dann folgte auch 1991 die Strecke Stuttgart-Mannheim. Dann passierte erst mal 10 Jahre lang nichts. Und dann ist Frankfurt-Köln 2002 eröffnet worden. Keine dieser Strecken folgt einem durchdachten System. Jede Strecke ist da vom Konzept her anders angelegt. Auf einigen Strecken können Güterzüge fahren, weil die Gleisneigungen gering sind, auf anderen nicht, wie zum Beispiel Köln-Frankfurt. Da können keine Güterzüge fahren, weil die Steigungen zu stark sind. Man hat auf reinen Hochgeschwindigkeitsverkehr gesetzt, wie in Japan, wie in Frankreich. Die neue Strecke von Stuttgart nach Ulm hat übrigens ein Mischkonzept. Mal sehen, ob es funktioniert. Dort sollen schnelle, leichte Güterzüge drauf fahren können, neben den Hochgeschwindigkeitszügen, beziehungsweise wie auf Ingolstadt, München, Ingolstadt, Nürnberg können auch Nahverkehrszüge mal 200 Sachen fahren. Das ist also unser Konzept. Allerdings das katastrophalste Beispiel kann man auch hier quasi vor der Haustür besichtigen für eine eher nicht existente Verkehrspolitik. Das ist die Neubaustrecke zwischen Karlsruhe und Basel. Im viergleisigen Ausbau wird eigentlich seit den 80er Jahren herumgewurschtelt und eine Fertigstellung ist in weite Ferne gerückt. Man weiß schlicht nicht, wann das Ding nun tatsächlich fertig wird. Es gibt sogar einen Staatsvertrag mit der Schweiz, der festlegt, dass wenn der Gotthard 2016 oder 2017 dann in Betrieb geht, diese Strecke viergleisig ausgebaut sein muss. Das ist nicht möglich. In dem Staatsvertrag steht auch, dass die Gäubahn zum Beispiel wieder in den Vorkriegszustand zurückversetzt werden sollte, nämlich zweigleisig sein. Derzeit ist sie nämlich auf weiten Strecken nur eingleisig. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, einzelne zweigleisige Inseln zu bauen. Immerhin. Also, so viel zum Thema Deutschland, wobei man kann noch hinzufügen, das Interessante an Karlsruhe-Basel ist, dass es eben eine Güterverkehrsmagistrale ist und mit der kann man einfach nicht so gut glänzen in Schlagzeilen, wie wenn man sagen kann, dies ist die Magistrale für Europa, weil schmuddelige Güterzüge, damit gewinnt man keinen Blumentopf, wäre aber, und da sind sich auch alle Politiker vollkommen einig, eine der wichtigsten Güterverkehrstrassen in Europa. Das ist volkswirtschaftlich für die Bundesrepublik Deutschland eigentlich die wichtigste Strecke. Überhaupt Güterverkehr völlig vernachlässigt, es gibt keine vernünftigen Güterverkehrsstraßen, man quält die Leute an der Rheintalschiene, also oberhalb Oberrhein, Niederrhein, ab Mainz letztendlich bis vorne, bis durch. Da fahren die Güterzüge im Minutentakt auf beiden Seiten. Das ist für die Leute fast unerträglich. Aber da hat man nichts irgendwie im Angebot, was man da machen könnte. Wenig Prestige drin. Wie man sehr intelligent ein bestehendes Bahnsystem modernisieren kann, hat die Schweiz mit dem Bahnprojekt 2000 gezeigt. Auch in der Schweiz stammt das Bahnnetz weitgehend aus dem 19. Jahrhundert und war natürlich für viel weniger Verkehr ausgelegt, als der heute darauf abgewickelt wird. Der Ansatz in der Schweiz bestand darin, und das war wirklich neu, zu definieren, welchen Verkehr will man denn haben. und welchen Fahrplan will man fahren. Und dann daraufhin hat man dann geguckt, welche Stellen im Netz muss man ertüchtigen, um diesen Fahrplan fahren zu können. Das ist möglich gewesen mit neuen Computersystemen, da hat sich die Firma SMA aus Zürich auch hervorgetan damit. Das waren Pioniere letztendlich, die diese Art und Weise der Organisation des Verkehrs zu generieren. Das heißt, man guckt, welchen Fahrplan fahre ich, was gibt das Netz her, wo muss ich ausbauen. Das ist eigentlich revolutionär. Diese Art, Bahnen zu planen, hat SMA dann weltweit exportiert. Die sind überall unterwegs und bieten ihre Dienstleistungen an. Inzwischen gibt es auch andere, die das können, aber die waren die Pioniere und haben eben auch in der Schweiz gezeigt, dass man es umsetzen kann, also es funktioniert. Allerdings, auch in der Schweiz gibt es Tücken, denn das System ist zu gut. Ich habe vor ein paar Jahren durfte ich dabei sein beim Gotthard-Durchstich und da gab es davor ein Hintergrundgespräch mit dem Chef des Bundesverkehrsamtes, dem Herrn Füglisthaler, über verkehrspolitische Themen. Und er sagte, naja, Sie haben das riesige Problem, dass dieses System zu attraktiv ist und zu billig. Es gibt Halbtax und Generaltax Generalabonnement, vergleichbar mit Bahncard 50, Bahncard 100. Und das heißt, man kann eigentlich von jeder Ecke relativ billig pendeln. Man zersiedelt einen Raum, man schafft sich neue Probleme, weil das gute Angebot zieht so viel Nachfrage nach sich, dass man es kaum mehr befriedigen kann. Also die sind im Moment in der Schweiz ziemlich am Anschlag. Also sie bauen weiter aus, funktioniert auch, aber da denken die nach, wie geht das weiter? Man kann eigentlich, hieß es dann, eigentlich müsste man dieses Generalabonnement viel, viel teurer machen. Man wäre natürlich etwas schwierig für all die Leute, die sich darauf eingerichtet haben, mit einem bestimmten Preis pendeln zu können. Aber letztendlich scheitert die Schweiz auch ein bisschen an ihrem Erfolg auch. Also gescheitert ist sie noch nicht, aber es ist zumindest durchaus ein Problem. Ja, ich habe jetzt so meinen Bogen geschlagen über die Geschichte und über das Abenteuer Eisenbahn. Ich will zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. In der Frühphase war es eben ein echtes Abenteuer, weil neue Techniken erfunden wurden und sozusagen am lebenden Objekt, dem Fahrgast, ausprobiert worden sind. Sie war Abenteuer, weil sie die Wahrnehmung von Raum und Zeit verändert hat. Und heute sind die großen Herausforderungen für die Eisenbahn eben organisatorischer und vor allem politischer Natur. Und da kommt man dann eben wieder zum Schluss und da kommt man zum Übergang zwischen Abenteuer und Abenteuerlichkeit. Danke Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, Harald Kirchner, für diesen Einblick in die Abenteuer der Bahn. Womöglich möchten Sie unseren Referenten löchern und fragen oder mit ihm wohin fahren. Trauen Sie sich, vielleicht haben Sie was, was Sie wissen möchten oder nachfassen möchten. Solange Sie sich noch warm denken, frage ich mal ein bisschen. Wie ist denn 2021? Schließt sich da ein Abenteuer ab?
Also nach Auskunft der Bahn ja, nach Auskunft des hiesigen Verkehrsministers schließt es sich 2025 ab. Volker Friedrich spielt auf Stuttgart 21 an. Ja, das ist im Moment die Dimension der Interpretation. Hartnäckige Gegner sagen, es wird nie fertig. Also in diesem Bereich oszilliert die Erwartung der Fertigstellung. Also insofern auch in gewisser Weise ein Abenteuer, aber vor allem politischer Natur, technischer Natur, kriegen Sie es wahrscheinlich hin. Die Frage ist nur, wie lange dauert es und was kostet es? Also die Kosten haben sich ja seit Beginn 1994, ging man davon aus, 2,5 Milliarden Euro, also damals 5 Milliarden D-Mark. Und jetzt sind wir bei ca. 6,5, wenn man es genau nimmt, 6,8, die prognostiziert sind als maximale Summe.
Ja. Wenn gebaut wird, dann ist das ja fast gängig. Aber ein kleiner Insider-Witz, das war die kürzeste Antwort, die ich von Harald Kirchner zu Stuttgart 21 bisher in meinem Leben gehört habe. Wenn ich das Thema sonst anspreche, ist der Abend gelaufen. Ich dachte, ich versuche es mal. Ja, möchten Sie noch was wissen? Ja, bitte.
Meine Anschlussfrage hat Sie schon korrekt beantwortet. Jetzt habe ich eine Anschlussfrage. Sie spielen auf die Finanzierung der Bahn, dass die bisher föderal stattfindet. Wie viel fehlt denn dem Regionalverkehr von dieser Milliardenexplosion von 2,5 Milliarden auf 6,8 Milliarden? Was ist denn da jetzt nicht mehr darstellbar in unserem
Land? Sie fragen, ich wiederhole ganz kurz, dass wir es aus dem Mikrofon haben. Sie fragen bei dieser Kostenexplosion, was geht denn da sozusagen an anderen Projekten jetzt verloren? Ja?
Oder Vulgo, wie schwer tragen wir Grundstand, sobald dass ich nicht zurecht nach Würzburg und nicht zurecht nach Stuttgart
komme? Jetzt kommt also die Lokalperspektive. Was bedeutet das für den Konstanzer?
Naja, das betrifft alle. Ja, das betrifft den Konstanzer wie den Mannheimer oder Heidelberger. Also das trifft da letztendlich alle. Man kann es nicht so genau sagen. Es gibt die Regionalisierungsmittel. Das ist der Teil, der vom Bund an die Länder gegeben wird, um eben diesen Nahverkehr zu bestellen. Ein Teil dieser Regionalisierungsmittel läuft auch für die Finanzierung von Stuttgart 21. Wie viel tatsächlich fehlen wird, muss man gucken, einfach deswegen, weil jetzt laufen Ausschreibungen. Und die Ausschreibungen sind auch ein Grund, weil die Regionalisierungsmittel, man weiß, man muss ein bisschen fair bleiben, denn zum Zeitpunkt, als man das so geplant hat, sind die Länder noch im Geld geschwommen. Das hat sich verändert, weil Trassenpreise, Stationsgebühren und so weiter immer weiter raufgegangen sind. Und die Anpassung, man denke an das Koch-Steinbrück-Papier, vor bald 10 Jahren her, die haben die Regionalisierungsmittel, wollten die extrem kürzen, haben sie auch gemacht, hat Baden-Württemberg einen Haufen Züge abbestellen müssen. Da waren diese Dinge alle schon unter Dach und Fach, dass man eben auch dieses Infrastrukturprojekt aus Regionalisierungsmitteln finanziert. Jetzt versucht man eben durch Ausschreibungen den Preis für Nahverkehrsleistungen zu drücken und hofft somit ausgleichen zu können, dass das, was eben an diesen Mitteln für Stuttgart 21 kompensiert wird, sodass keine Züge abbestellt werden müssen, beziehungsweise man hat noch die Hoffnung, einige nachbestellen zu können. Das ist zumindest die Absicht der Landesregierung. Ob die Ausschreibungen dieses ergeben werden, das muss man abwarten. Die großen sind noch nicht durch, es sind bisher erst kleinere Netze vergeben, die noch nicht wirklich finanziell den großen Ausschlag geben. Das sind die großen Stuttgarter Netze, da ist man gerade dabei, da geht es um richtig Geld. Und da kann man dann ungefähr sehen, schafft die Landesregierung dieses Ziel, Geld einzusparen, oder schafft sie es nicht. Daran wird es hängen, in welcher Weise es Auswirkungen auf den Nahverkehr durch das Großprojekt geben wird.
Nun denn, haben Sie noch Fragen? Falls nicht, dann würde ich vorschlagen, ich glaube, ich darf in 17 Jahren, falls ich das denn hier erreiche, in den Ruhestand treten. Vielleicht gibt es dann noch eine abschließende Vortragsreihe und dann hören wir uns mal an, was daraus geworden ist aus diesem Abend. Ich danke Harald Kirchner herzlich. Wir sehen uns in dieser Runde wieder in 2 Wochen. Und da kommt ein Abenteuer zur Sprache, das ein bisschen anders gelagert ist. Das führt Sie nämlich in die Wüste. Vielleicht wollen Sie mitgehen und einen Marsch durch die Wüste machen in 2 Wochen mit Martin Hielscher dann. Herzlichen Dank und einen schönen Abend Ihnen. Ja.